Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 € Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
In der ÖVP ist es auch schon einmal ruhiger zugegangen. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz war in den Bundesländern die Rede vom System Kurz und seinen türkisen Getreuen. Doch nun stellt sich heraus, dass auch die alte, schwarze ÖVP es mit den Inseraten nicht immer so genau genommen hat. Denn im Rahmen einer Steuerprüfung des ÖVP-Wirtschaftsbunds in Vorarlberg ist bekannt geworden, dass Unternehmer unter Druck gesetzt worden sein sollen, in der Wirtschaftsbund-Zeitung Vorarlberger Wirtschaft zu inserieren. Für Bundeskanzler Karl Nehammer kommt das zur Unzeit. Denn am 14. Mai will er beim ÖVP-Parteitag sein neues Programm vorstellen. Und dann wäre da noch Sebastian Kurz. Der Ex-Parteichef wird beim Parteitag auftreten und soll dort auch eine Rede halten. Noch immer ist Kurz bei den Mitgliedern sehr beliebt und könnte so einen neuen Unfrieden in die Partei bringen. Wie schwer also wiegt die Inseratenaffäre im Ländle? Wie kann Nehammer da herauskommen? Und was will eigentlich Sebastian Kurz? Fragen, die uns heute der Politexperte Thomas Hofer beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Begonnen hat alles mit einer Steuerprüfung und mit der Frage, ob innerparteiliche Zuwendungen steuerpflichtig sind. Denn nach eigenen Angaben hat die ÖVP in Vorarlberg seit 2014 rund 900.000 Euro von ihrer Vorfeldorganisation, dem Wirtschaftsbund, erhalten. Das Finanzamt hingegen hat 1,5 Millionen Euro an Zuwendungen gefunden. Das Geld wurde unter anderem von Inseraten aus der Wirtschaftsbund-Zeitung lukriert, indem Wirtschaftstreibende inserieren mussten. Und der gelernte Österreicher fragt sich jetzt, warum bekommt eine Partei so viel Geld von einer Vorfeldorganisation? Aber auch andere Malversationen sind bekannt geworden, etwa dass der mittlerweile zurückgetretene Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler vom Wirtschaftsbund offenbar ein zinsloses 250.000 Euro Darlehen für ein Immobiliengeschäft erhalten hat. Für Landeshauptmann Markus Wallner wird die Causa immer mehr zur Belastung. Die Opposition schäumt und hat Wallner zum Rücktritt aufgefordert. Sie haben auch einen Misstrauensantrag eingekündigt und heute Montag einen Sonderlandtag einberufen. Wallner ist in der Sondersitzung des Vorarlberger Landtags wenig überraschend den Rücktrittsforderungen der Opposition nicht nachgekommen. Die Vorwürfe gegen seine Person hat er vehement zurückgewiesen. Er werde zu Unrecht für die Vorgänge im Wirtschaftsbund verantwortlich gemacht. Allerdings kenne er kein Gesetz, das verbietet, dass der Wirtschaftsbund die Landespartei unterstützen könne. Und er hat in dem Zusammenhang auch die Intransparenz im rot geführten Wien angeprangert. Ähnliche Vorgänge dürfte es tatsächlich auch in anderen Bundesländern, etwa in Niederösterreich oder in Oberösterreich, gegeben haben. Die sind allerdings schwarz geführt. Für Bundeskanzler Karl Nehammer kommt das alles natürlich zur Unzeit. Wollte man doch eine neue Geschichte erzählen, mit der alten Kurz-ÖVP aufräumen und so einen Neuanfang starten. Doch in Umfragen sinkt die ÖVP mehr und mehr ab. Und jetzt hat auch noch sein Vorgänger Sebastian Kurz angekündigt, beim ÖVP-Parteitag am 14. März auftreten und eine Rede halten zu wollen. Ob das eine gute Idee ist, dazu habe ich jetzt den Politberater Thomas Hofer bei mir zu Gast. Herr Hofer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gern.
Herr Hofer, heute hat es erstmals in der Geschichte Vorarlbergs einen Sonderlandtag zur Inseratenaffäre des Wirtschaftsbunds gegeben. Landeshauptmann Wallner ist darin natürlich massiv angegriffen worden. Er hat sich auch verteidigt, aber ist der für die ÖVP langfristig noch zu halten?
Das wird eine ganz, ganz schwierige Geschichte, denn so ordentlich er bisher performt hat im Amt, das kann man ja gar nicht abstreiten, so sehr ist er da jetzt unter Druck gekommen. Und da rede ich noch nicht inhaltlich davon, was denn wirklich zutreffen könnte, da an den Vorwürfen, die da im Raum stehen, Stichwort eine staatliche Erklärung, das weiß ich nicht im Detail, aber es ist klar, dass allein das, was bisher schon da liegt, eine massive Belastung für ihn ist. Und die Frage ist erstens, Wie werden sich die Grünen da mittelfristig verhalten, die ja Koalitionspartner sind im Land und im Bund? Werden die den Druck erhöhen? Wie geht das auch intern weiter? Denn Sie dürfen nicht vergessen, wenn eine Landespartei sieht, dass potenziell, und jetzt sind die Vorarlberger Landtagswahlen erst im Jahr 2024 anstehend, aber dennoch, wenn man sieht, dass das möglicherweise einen Schaden anrichtet, einen potenziell größeren, na dann ist klar, dass auch irgendwann eine Nachfolgediskussion einsetzt.
Ist die Krise nicht gerade in Vorarlberg deswegen auch so bekannt, weil hier sehr korrekt und sparsam zu wirtschaften ja mehr gilt als sonst irgendwo in anderen Bundesländern?
Ganz sicherlich. Man hat jetzt das Gefühl, jetzt bin ich kein Vorarlberger, aber zumindest dürfte das schon ein Körnchen Wahrheit beinhalten, dass in Vorarlberg diese Diskussionen bis zu einem gewissen Grad direkter geführt werden und vielleicht auch die Toleranzgrenze eine niedrigere ist, was das angeht. Denn die Vorarlberger sind ja durchaus stolz darauf, auf ihr Image, eben einerseits auf die Tatsache oder den Umstand, den möglichen, sagen wir so, dass man halt da eher aufs Geld schaut, noch einmal stärker, und dass man eben auch Klartext spricht und das Alemannische dann schon ein paar Besonderheiten aufweist. Also natürlich ist es so, auch aufgrund der Positionierung des Landeshauptmanns selber, Sie dürfen nicht vergessen, dass er einer der prononciertesten war, wenn es darum gegangen ist, auch zum Beispiel das System Kurz intern zu kritisieren und da relativ bald Klartext zu reden, dass da natürlich die Maßstäbe möglicherweise noch einmal schärfere sind, eben aufgrund auch der Eigenposition.
Sie haben es eben gerade angesprochen, er hat ja damals den ehemaligen Parteichef Sebastian Kurz stark kritisiert, ist jetzt mit seinen eigenen Problemen, Wahlen damit auf Bundesebene auch so derart beschädigt, dass er keinen Einfluss mehr auf die weiteren Entwicklungen in der Bundespartei hat und dann natürlich für die eigenen Parteigenossen in Vorarlberg selbst auch nicht mehr von großem Nutzen.
Ja, es ist eben genau das der Effekt, der zu befürchten ist aus Sicht von Wallner und aus Sicht natürlich auch der Vorarlberger ÖVP. Man hat jetzt keine Dutzendschaft an Leuten, die ihm da sofort nachfolgen könnte. Das ist ein weiteres Problem. Aber es kann ihm durchaus so sein, dass was immer da jetzt an den konkreten Vorwürfen ihm gegenüber dran ist, wie auch immer das konkret wird oder konkreter wird, ob da noch was dazukommt, das wissen wir alles noch nicht. Aber der Image-Schaden ist schon eingetreten in Wahrheit. Das war auch eine sehr zuletzt jedenfalls defensive Form der Krisenkommunikation. Man hat gemerkt, dass das ein echter Wirkungstreffer war, diese Vorwürfe der letzten Tage. Und insofern stimmt es, man hat auf der Bundesebene einen Einfluss verloren, auch wenn man dazu sagen muss, Vorarlberg war da jetzt sicherlich nie das Bundesland, auch wenn es ein sehr starkes immer war im ÖVP-Konzert, das jetzt da den Ton angegeben hat. Aber im Zusammenspiel mit der Westachse war man natürlich ein Faktor. Und das ist jetzt eine geschwächte Position, die man sieht. Und Wallner selber wird sicherlich auch sehen, dass da eben diese Treffer und diese Wirkungsgeschichte bei ihm schon ganz, ganz heftig eingesetzt hat.
Bevor wir weiter über das Politische reden, will ich noch ganz kurz einen Exkurs machen eben zu dieser Parteienfinanzierung, die dann am Ende des Tages ja da in der Kritik steht. Ist das eigentlich noch zeitgemäß, dass da Parteien sich da über Vorfeldorganisationen auch finanzieren oder auch durch Spenden? Ist das da nicht angebracht, dass man hier zumindest auch auf jeden Fall mehr Transparenz reinbringt, aber auch dann vielleicht mehr Kontrolle auch durch die Landesrechnungshöfe, den Bundesrechnungshof?
Ja, natürlich ist das angesagt und das diskutieren wir ja auf Bundesebene jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und es gab immer so stückchenweise Verschärfungen, aber natürlich wäre es jetzt dann einmal angesagt und auf Bundesebene gibt es ja gerade auch eine Initiative seitens der Regierung, also der Bundesregierung jetzt in dem Fall natürlich, dass man das wieder einmal ein bisschen anzieht, was die Transparenzrichtlinien angeht. Aber es ist völlig logisch und auch klar und nachvollziehbar, dass da der Rechnungshof auch für sich eine Stärke eine kritischere Rolle einfordert. Das ist nicht nur legitim, sondern sicherlich überfällig. Jetzt würde ich nicht das gesamte Bad zusammen mit dem Kinde ausschütten. Es ist bis zu einem gewissen Grad mit ganz klar definierten Obergrenzen sicherlich legitim, wenn man sagt, es gibt Beiträge von Einzelpersonen bei Unternehmen, kann man wieder eine zweite Frage aufmachen. Aber da braucht es jedenfalls ganz klare Caps, also ganz klare Deckel für sowas. Das ist gar keine Frage. Das muss auch, wie Sie richtig sagen, viel, viel transparenter gehandhabt werden als bisher. Es muss quasi aus dem Kriminal herausgerückt werden. Und da gab es eben zuletzt bei den letzten Versuchen eben immer nur diese halben Lösungen, die immer wieder Schlupflöcher offen gelassen haben, die eben dann die unterschiedlichen Parteien, ich glaube nicht, dass das nur auf eine reduzierbar ist, dann immer wieder gern genutzt haben und eben Konstruktionen gefunden haben, die jetzt im Nachhinein Nachhinein, nicht zu Unrecht, durchaus für diese Negativschlagzeilen natürlich sorgen.
Ja, denn Landeshauptmann Wallner hat ja heute auch natürlich auf andere Bundesländer, andere Parteien verwiesen, zum Beispiel auf die Wiener SPÖ, deren Verlagskonstrukte auch für Laien eher schwer durchschaubar sind. Deswegen nochmal die Frage, auch weil es da um sehr viel Geld geht und nicht um kleine Beträge, sollen wirklich Teilorganisationen an Landesparteien spenden dürfen? Weil der Wirtschaftsbund ist ja jetzt auch kein kleiner Verein, sondern das ist ja eine sehr mächtige Teilorganisation. Und da geht es dann ja auch nicht um wirklich Tausenderbeträge, sondern um Hunderttausenderbeträge oder eigentlich schon fast um Millionenbeträge.
Also ich glaube, man muss es sehr stark trennen und natürlich ist es eine sehr vielschichtige Geschichte. Es muss eines, und das ist das absolute Top-Prinzip, es muss absolut transparent sein. Was aus meiner Sicht schwierig wird in unterschiedlichen Organisationen, sind natürlich Zuwendungen zum Beispiel von Kammern an Fraktionen. Das muss man sich sehr genau anschauen. Auch die Verwendung natürlich der Mittel muss man sich anschauen. Und wenn das, was in Vorarlberg ja im Zentrum auch oder mit dem Zentrum der Vorwürfe steht, nämlich quasi das Unterdrucksetzen von Unternehmen, wenn es denn stimmt, wie gesagt, das wissen wir noch nicht fix, aber sollte es stimmen, dann ist das natürlich ein absolutes No-Go, herzugehen und zu sagen, na bitte, da wird jetzt inseriert in einem Medium XYZ, was auch immer das ist, und dann gibt es vielleicht im Nachhinein oder im Umkehrschluss oder als Gegengeschäft sozusagen irgendwo eine schnellere Erledigung von Anliegen oder was. Na, das ist absolut abzulehnen. Also ich glaube, wir müssen diese Ebenen einfach trennen. Dass eine Teilorganisation, und wie Sie es richtig sagen, das ist eine Teilorganisation der Partei, dass die bis zu einem gewissen Grad, und zwar eben, und das ist das Zentrale, unter transparenten Richtlinien, die absolut nachvollziehbar sind, und zwar nicht nur für den Rechnungshof, sondern auch für die Öffentlichkeit, für die kritischen Medien, das würde ich jetzt nicht sofort zu 100% ins Halbkriminal rücken wollen, aber es braucht eben genau diese nachvollziehbaren Regelungen, wo sich dann auch jeder auskennt, wie das abläuft und in welchen Bahnen das auch zu geschehen hat.
Kommen wir jetzt zur Bundespolitik. Dieser Skandal hat ja unmittelbare Auswirkungen auch auf die Bundes-ÖVP. Auch wenn sich Karl Nehammer nicht geäußert hat, aber für einen Neubeginn steht das alles ja eigentlich nicht, weil man hat ja gesagt, man möchte jetzt wieder neu beginnen. Und dann kommen die ersten Skandale in Vorarlberg, aber auch anderen Bundesländern wie Oberösterreich und Niederösterreich kann man schon von ähnlichen Vorgängen sprechen. Das heißt, diese Erzählung eines Neubeginns, die funktioniert ja nicht mehr, oder?
Nein, die ist natürlich eindeutig ramponiert, das ist so. Natürlich gab es da die Hoffnung vor ein paar Monaten an der neuen ÖVP-Spitze, dass man quasi mit dem Abgang von Kurz und Blümel, so schmerzhaft der war sicherlich auch nach all dem, was da vorgefallen ist im vergangenen Jahr, dass man da zumindest, was den U-Ausschuss und solche Vorwürfe, die wir eben jetzt zu Genüge kennen, angeht, ein bisschen aus dem Schneider ist, dass quasi die Luft draußen ist. Das war eine Hoffnung, die tatsächlich auf Sand gebaut war. Es gibt neue Ermittlungen, wieder gegen wesentliche Vertreter der ÖVP-Spitze, vielleicht nicht ganz so zugespitzt, wie das vergangene Jahr der Fall war, aber dennoch unangenehm. Und, wie Sie richtig sagen, mit solchen Kausen wie jener in Vorarlberg rückt das natürlich wieder ins Zentrum. Und ist das jetzt aus Sicht der ÖVP gesehen wohl eine Art Never-Ending-Story? Das heißt, man ist permanent in der Defensive und man muss sich aus meiner Sicht schon überlegen, wie man es jetzt strategisch angeht. Jetzt gibt es jetzt grob gesprochen auch mal zwei Richtungen. Die eine, die kennen wir aus dem vergangenen Jahr, das war die Gegenattacke in Richtung Justiz und alle Kritiker. Die ist nicht wirklich aufgegangen, würde ich mal sagen. Die hat der ÖVP auch von jenen, die versucht haben, sich das ohne parteipolitische Brille anzusehen, heftige Kritik eingetragen, und zwar nicht zu Unrecht. Und dann gäbe es natürlich auch den strategischen Zugang, Stichwort Parteifinanzen, Stichwort Transparenzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, dass man quasi da, ich will nicht sagen, der Kritik den Wind aus den Segeln nimmt, das wird nicht vollinhaltlich möglich sein, aber dass man das hernimmt und sagt, gut, wir versuchen jetzt daraus zu lernen, wir machen pro futuro, legen wir eben ein Gesetzeswerk hin, dass solche Vorkommnisse und Strukturen oder Methoden für die Zukunft hin ausschließt. Das ist eine zweite Methode und ich sehe jetzt noch nicht, wo sich die ÖVP da genau einordnet.
Inzwischen sinken ja die Umfragewerte für die ÖVP weiter. Karl Nehammer hat zuletzt versucht, außenpolitisch Profil zu zeigen mit Besuchen beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj, aber auch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ist das eine richtige Strategie, also wenn es im Inneren nicht klappt, nach außen zu gehen und sich als Staatsmann, als Vermittler zu präsentieren?
Na, ich beginne mal ganz am Beginn seiner Amtszeit. Da hat er eines sicherlich richtig gemacht. Er hat versucht, stilistisch und vom Ton her von seinem Vorvorgänger Sebastian Kurz nämlich abzuheben, indem er zum Beispiel bei der Pandemie betont hat, er sei ein Lernender und jetzt nicht mehr gesagt hat, die Pandemie ist gemeistert und alles pipifein und ein Sommer wie damals und sonstiges, was wir ihm kennen. Das war sicherlich ein richtiger Schritt. Dann allerdings war gleich mal Sand im Getriebe. Denn, und das gilt bis heute, es ist Nehammer und der ÖVP-Spitze jetzt der neuen bislang überhaupt nicht gelungen, klar zu machen, auch parteiintern klar zu machen, wofür diese Partei unter ihm und wofür die Bundesregierung jetzt auch stehen soll. Klar, man ist vor allem mit Krisenkommunikation und Krisenmanagement beschäftigt, das ist schon so. Dennoch braucht man gerade angesichts der Orientierungslosigkeit von vielen im Land aktuell, gut nachvollziehbar, warum das so ist, schon auch eine Art Guidance, eine Art Idee, wohin es denn gehen soll. So, jetzt bin ich bei der Außenpolitik. Natürlich brennt es vor allem innenpolitisch, das ist schon richtig, aber ich hatte auch bei dem außenpolitischen Kurs der vergangenen 2-3 Wochen den Eindruck, dass man versucht hat, durch ein paar überraschende Ideen, ich versuche es mal objektiv zu formulieren und ohne große Emotionalität, da Meta zu machen, da PR-technisch für Aufregung zu sorgen. Und für Aufregung hat man tatsächlich gesorgt. Aber was man nicht sieht, und das ist ein Problem, und zwar auch und gerade in der Außenpolitik, war die Linie, wohin man eigentlich will. Und insofern, glaube ich, war dann vor allem der Ausflug und der Trip nach Moskau ein Hochrisikospiel, das nach hinten losgegangen ist. Vielleicht nicht so, wie man das durchaus auch hätte erwarten können. Immerhin gab es keine Fotos und ist zwar natürlich propagandistisch das ausgeschlachtet worden von Russlands Seite, aber das hätte wahrscheinlich noch mehr sein können. Aber da sehe ich noch nicht die Strategie. Und das, fürchte ich, ist bislang insgesamt zu konstatieren, auch innenpolitisch eben, Stichwort Wirtschaftspolitik, Stichwort Sozialpolitik, Stichwort, welche Vorwärtsstrategie man da trotz dieser mannigfachen Krisen, die wir sehen, man da einschlagen kann. Also ich glaube, da muss mehr kommen und ich glaube, dass das auch parteiintern in der ÖVP jetzt in Richtung des Parteitags dann am 14. Mai in Graz durchaus auch eingefordert werden wird.
Man sieht auf jeden Fall bei Nehammer schon das Bemühen, sich ein wenig abzugrenzen. Statt der neuen Volkspartei könnte die ÖVP ja künftig auch wieder Volkspartei heißen und das grelle Türkis soll vielleicht durch ein dünkleres ersetzt werden. Aber ist das als Abgrenzung genug oder muss man nicht wirklich auch eine neue Geschichte erzählen können?
Ich glaube, es braucht natürlich eine Aufladung vor allem der Person jetzt des Kanzlers und neuen Bundesparteichefs. Es muss schon klar werden, was sein Stil ist. Dass die ÖVP jetzt nicht hergeht und sagt, alles wird jetzt über Bord geworfen, was jetzt aus der Ära Kurz, auch wenn sie nur kurz war, war es schon eine Ära, dass man da jetzt nicht alles über Bord wirft, das ist nachvollziehbar. Man darf ja nicht vergessen, dass da einiges, jedenfalls am Wählermarkt, auch lange gut funktioniert hat. Also so ist es ja nicht. Und ich glaube, das ist jetzt die Angst, das ist die Trittunsicherheit, die Karl Nehammer aktuell auszeichnet, zumindest innenpolitisch, dass man nicht weiß, Wie tut man beim Thema Migration genau? Wie kantig soll man sich bei anderem positionieren? Wie erhält man irgendwie den Koalitionsfrieden, so brüchig der auch an vielen Stellen ist? Dürfen wir nicht vergessen, wie viele Sollbruchstellen es da tatsächlich gibt und wie personell angespannt das teilweise auch ist. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, der Schnitt auf allen Ebenen und die Verabschiedung von allen Inhalten, das wäre auch nicht glaubwürdig. Immerhin war Nehammer ja auch längere Zeit als Minister unter Sebastian Kurz tätig, aber es braucht schon eine eigene Handschrift. Und ja, wenn er da persönlich ein bisschen liberaler ist, als das andere waren in der früheren Parteiführung, dann soll das so sein, dann kann er da durchaus auch sich so positionieren. Aber es muss klar werden, und das, glaube ich, hat die Partei bislang zu wenig gemacht, wer denn jetzt die Zielgruppen sind, wo man hin will mit dieser Regierung, wie eben eine Gestaltung von wesentlichen Politikfeldern, das beginnt eben bei der Wirtschaftspolitik, geht über die Sozialpolitik hin bis zur Arbeitsmarktpolitik und der Bildungspolitik, wie da die Idee eines Kabinetts und auch einer Regierungsmannschaft der ÖVP bei Nehammer ist. Da gibt es einfach nach wie vor eklatante Schwachpunkte und die muss man jetzt schon langsam angehen, denn angesichts der heftigen Themenlage, Stichwort Teuerung, eben Ukraine-Krieg, noch immer irgendwie subkutan vorhandener Pandemie, die möglicherweise wieder zurückkommt im Herbst, sogar noch vorher, wissen wir nicht, ist das einfach schon eine Situation, wo ein gewisser Kontrollverlust droht. Und wenn sich das mal festgesetzt hat in der Bevölkerung, dass die wesentlichen politischen Player eigentlich nicht wirklich am Fahrersitz sitzen, na dann kann man ein solches Image, wenn sich das eben mal festgefahren hat, nur ganz schwer korrigieren.
Ja, und gleichzeitig droht noch ein wenig Ungemach aus der ehemaligen Zeit, nämlich Sebastian Kurz ist wieder aktiv und es gibt bereits Fotos und Postings in sozialen Medien, die zeigen, wie sehr Kurz noch immer interessiert, sagen wir es mal so. Der Boulevard munkelt bereits, was Kurz vorhaben könnte. Mhm. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass Kurz am 14. Mai, also am Parteitag, auch sprechen wird. Was könnte er denn dort sagen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, beziehungsweise eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß auch nicht, was er sagen wird. Wenn er tatsächlich kommen sollte, dann würde ich das noch nicht als großes Problem sehen grundsätzlich, denn es sind immer wieder mal Altparteichefs zu Gast bei solchen Parteitagen. Aber wenn es dann in Richtung Rede geht, dann wird es natürlich gefährlich. Man kann, wäre er nicht dort gewesen oder würde er nicht dort sein, das natürlich auch irgendwie interpretieren. Insofern ist, wie es macht, es immer falsch. Mhm. Aber die Frage ist, wenn er da wirklich das Wort ergreift und in einer Rede eben mehr sagt, als nur seine Nachfolger oder Nachnachfolger zu loben, dann ist das schon ein Problem. Das heißt, wenn man da auch nur ansatzweise sozusagen eine gewisse Lust oder ein Interesse zumindest dran sieht, an einer Rückkehr, wann auch immer die möglich wäre, dann ist es natürlich ein Bärendienst für den neuen ÖVP-Chef.
Ja, stellen Sie sich nur vor, ganz unabhängig von der Rede, wenn ein Sebastian Kurz da weit mehr Applaus bekommt als der amtierende Kanzler dann bei seiner Rede, dann hat man sofort das Spitzenkandidatenthema. Und für Nehammer ist das ja eigentlich jetzt schon eine Gefahr mit Ansage, oder?
So ist es. Wenn es wirklich so sein sollte, wie Sie sagen, dass man da, und sei es eben nur gefühlt, aufgrund eines gewissen Applauslevels oder was auch immer, ein Gefälle erkennt, dass man eine gewisse Sehnsucht erkennt der ÖVP-Funktionärsbasis in die Richtung, dann wäre es ein Problem für Nehammer. Aber ein noch größeres wäre es eben, wenn Kurz in seinem Statement, in seiner Rede, ich weiß jetzt eben nicht, was er da plant oder was geplant ist da von der Regie, irgendwie Zweifel aufkommen lässt, ob er diesen Schritt jetzt nicht doch wieder irgendwie überdenkt. Das wäre für Nehammer tatsächlich eine Applikation, die gefährlich wäre und die auch im Übrigen der Partei nicht gut tun würde. Das macht man grundsätzlich auch nicht. Und das wäre eben ein nochmals verunsichernder oder ein zur Verunsicherung beitragender Faktor.
Mhm. Sehen Sie grundsätzlich eine Möglichkeit, dass Kurz nochmal in die Politik zurückkehren könnte?
Also kurzfristig, verzeihen Sie das Wortspiel, sehe ich es nicht. Mhm. Ich glaube, es ist davon abhängig, wie sich die Ermittlungen der Justiz weiter gestalten, wohin diese unterschiedlichen Causen jeweils führen. Natürlich ist es denkbar und nachdem ich ja den Verweis auf die Unschuldsvermutung nie nur aus rechtlichen Gründen angefügt habe, sondern tatsächlich dazu gesagt habe, natürlich muss man warten, wie sich das darstellt, ob es zu einer Anklage oder Anklagen kommt und ob es dann in weiterer Folge zu einer Verurteilung kommt. Aber aus meiner Sicht wäre eine Rückkehr sogar an das wirklich oder an eine solche wirklich denkt, erst dann möglich, wenn es eben zu einer nachhaltigen Klärung dieser Fragen gekommen ist. Das kann eine ziemliche Zeitspanne sein. Das kann bedeuten, dass das ein paar Jahre oder einige Jahre in Anspruch nimmt. Ich weiß es nicht, wie schnell da die Mühlen der Justiz mahlen. Aber davor wäre es allein aus dem Grund schwierig, weil ja, stellen Sie sich vor, Kurz würde jetzt das wieder versuchen, wäre Spitzenkandidat das nächste Mal. Na, welche andere Partei soll ihn bei weiter bestehenden Verdachtsmomenten und weiter bestehenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, wer soll ihn dazu zu einem erneut Kanzler machen? Also das ist schwer vorstellbar und insofern sage ich kurz bis mittelfristig, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber es hängt natürlich langfristig gesprochen jetzt schon davon ab, was sich da auf der juristischen Ebene noch abspielt und was in seinem Sinne geklärt werden kann oder auch nicht.
Bleiben wir noch beim Kurzfristigen. Welches Ergebnis muss Karl Nehammer beim Parteitag erreichen? Kurz hat ja mit 99,4% die Latte extrem hochgelegt, wird wahrscheinlich gar nicht erreichbar sein. Aber welches Ergebnis muss Nehammer dort liefern?
Ja, es ist natürlich ganz schwer, das jetzt so zu formulieren. Natürlich ist es klar, dass es ja fast Folklore ist in Österreich, dass man sagt, na, es muss der Neuner vorne sein. Ansonsten ist es schon ein nur mehr mediokres Parteitagsergebnis. Er kann sich sicherlich kein Ergebnis wie zuletzt Randy Wagner erlauben. Also die konnte sich das zwar auch nicht erlauben, aber hat natürlich Stehvermögen bewiesen innerhalb der Sozialdemokratie und ist das auch irgendwie ausgesessen, zumindest bislang. Also das muss ich sage jetzt nicht nah am Ergebnis von Kurz sein, denn tatsächlich die 99,4, die sind ein bisschen illusorisch, aber einen Neuner, den wird er sich schon wünschen vor dem Ergebnis. Es ist klar, dass wenn es in gewissem Ausmaß zu Streichungen kommt, dass das dann sofort natürlich interpretiert wird. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, und da kann man beim Parteitagsergebnis eines gewissen Reinhold Mitterlehner nachschauen, eine hohe Zustimmungsrate bedeutet jetzt nicht, dass man auch nur mittelfristig abgesichert ist als ÖVP-Chef. Das kann dann ganz, ganz schnell gehen. Und insofern ist natürlich eine solche Zustimmung beim Parteitag etwas, was notwendig ist, weil man es braucht, um zumindest in diesem Moment Gravitas zu haben, nicht nur innerparteilich, sondern auch in der medialen Bewertung, was die Machtposition in der Partei angeht. Aber kaufen kann man sich um ein solch gutes Ergebnis dann trotzdem nichts.
Stehvermögen muss also nicht nur Randy Wagner beweisen, sondern auch Karl Nehammer. Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und auch in Niederösterreich will die Opposition jetzt aufräumen. Der niederösterreichische Landesrechnungshof soll in einer Sonderprüfung landesnahe und landeseigene Gesellschaften unter die Lupe nehmen. SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich auf einen entsprechenden Antrag geeinigt. Der werde am Donnerstag oder am Freitag eingebracht, heißt es aus St. Pölten. Mal sehen, was dann dabei rauskommt. Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns gern weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik. Over and out.